Ja, liebe Schwestern und Brüder, von Schuld, Scham und Sünde reden, aber wie? Wir haben gerade, das haben wir jetzt alles schon gehabt, von daher überschlage ich das mal. Wir haben gerade Weihnachten gefeiert. Dass das vorbei ist, merke ich daran, dass unser Fitnessstudio sich gerade massiv füllt und alle Leute ihre Neujahrsversprechen versuchen einzulösen. So gegen Ende Januar gibt sich das dann wieder. Streng genommen sind wir immer noch in der Weihnachtszeit, auch wenn unser Weihnachtsbaum daheim inzwischen der letzte im Dorf ist. Zu Weihnachten verschicke ich gerne Weihnachtskarten, handgeschrieben. Und am liebsten diese von Beate Heinen. Sie heißt Krippe und Kreuz. Diese Weihnachtskarte zeigt die heilige Familie, das neugeborene Jesuskind, aber der Blick wird sogleich auf einen gewundenen und langen Weg gelenkt, sozusagen nach oben gezogen, hin zu drei Kreuzen, die auf einem Hügel aufgerichtet sind. Die Künstlerin sagt damit, diese strahlende Geburt, sie schaut schon aus auf ein grausames Ende. Die Zukunft, auf die dieses Kind zugeht, ist ein langer Weg ins Leiden. In unserer Bamberger St. Stephanskirche, das ist die evangelische Hauptkirche in Bamberg, hat es ein Künstler noch drastischer dargestellt. Während auf dem ersten Bild das Jesuskind noch behütet unter der Obhut Josefs und Mariens geborgen ist, ist hier das Christuskind in der Bamberger Kirche schon vom Leiden schwer gezeichnet und entstellt. Zwar liegt die Weltkugel als Zeichen seiner Macht in seinem Schoß, aber sein übergroßer Finger in einem Handschuh verweist schon auf das Kreuz. Am ersten Sonntag nach dem Epiphaniasfest heißt es darum im Sonntagsevangelium: Siehe, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Das heißt, dem christlichen Glauben ist von seinen Anfängen her tief eingezeichnet, dass es hier um Vergebung der Sünden geht. Das Kind, dessen Geburt wir gerade gefeiert haben, wird zum Mann am Kreuz, zum Lamm, das der Welt Sünde trägt. Mein erster Gedanke lautet, das ist ebenso wunderbar wie schwierig. Würden wir vielleicht sagen, dass diese Botschaft nichts als pure Freude ist, weil uns vergeben wird, weil wir Gott recht sind und bleiben, so ist das alles andere als unumstritten, draußen wie in christlichen Kreisen. Es ist zwar unserer Kultur tief eingetragen, dass Kirche immer mit Sünde zu tun hat. In diesen 1,25 Jahren, die wir in Franken jetzt leben, ist mir eines besonders im Unterschied zu Pommern aufgefallen: Man kann hier überhaupt nicht durch die Gegend laufen, ohne dauernd auf diese Botschaft zu stoßen. Der Gekreuzigte steht buchstäblich an jeder Ecke. Zugleich ist das eine Botschaft, die offensichtlich für Menschen heute nicht leicht ist. Sie finden damit nicht automatisch Anschluss an den Glauben. Denn mit dem Kreuz ist zugleich der befremdliche Eindruck verbunden, dass diese Rede von der Sünde nicht nur dunkel und schwer ist, sondern obendrein uns Menschen klein und hässlich macht. Eben zum armen Sünder. So gibt es viele Einwände gegen diesen Gedanken von Sünde und Vergebung, und ich erwähne nur drei ganz kurz. Mein erster Gedanke, ich bekenne, das hat er noch nicht jetzt eben gewusst, ich lese sehr gern und sehr oft Krimis. Meine derzeitige Lieblingsreihe spielt im frankophonen Kanada, wo Chefinspektor Armand Gamache Fall um Fall in der Provinz Quebec lösen muss. Nicht ganz selten kommen dabei Kirchen und Pfarrer vor. Nach einem Trauergottesdienst, den Gamache besucht hat, heißt es: Wenn seine Kirche mehr von Freude und weniger von Sünde und Schuld spräche, dachte Gamasch, wäre er vielleicht sogar versucht, sich ihr wieder zuzuwenden. Also die Logik heißt, mehr Freude, weniger Sünde. Und auch in unseren christlichen Kreisen scheint es einen Überdruss am Thema Sünde zu geben. Andreas Boppert, Missionsleiter von Campus für Christus, beklagte jüngst, dass wir das Evangelium reduzieren, ja geradezu verstümmeln, wenn wir immerzu nur von Sünde, Vergebung und dem ewigen Leben sprechen. Und im Kontakt mit Menschen, die dem Glauben noch fernstünden, verfange diese Sündenrhetorik nicht mehr. Und dann kommt sein Spitzensatz in einem Interview: Menschen, die sich nicht schuldig fühlen, brauchen keinen Christus, der am Kreuz für ihre Schuld stirbt. Mein lieber Scholli, sagt man in meiner westfälischen Heimat. Allerdings gehört es schon zu den theologischen Allgemeinplätzchen, dass man feststellt, im 21. Jahrhundert würden die Menschen Luthers bedrängende Frage nach dem gnädigen Gott einfach nicht mehr stellen. Und der Horizont des drohenden Endgerichtes sei ihnen völlig fremd. Eine andere Variante dieser Problematik ist es, den Menschen bitte nicht länger als ein defizitäres und unfähiges Wesen verstehen zu wollen. Wir können das übrigens gerade in Texten über Mission finden. Dass ein anderer Mensch etwa gottesbedürftig sei und dass ihm ohne Gott Entscheidendes fehlte, das wird äußerst ungern heutzutage formuliert. Man sagt, Menschen, die zwar nicht christlich glauben, seien doch dennoch überaus religiös, und sie schafften sich ihren Zugang zum Heiligen auf höchst kreative und eigensinnige Weise. Darin sollten wir sie doch unterstützen, ihnen aber doch bitte nicht einreden, ihnen fehle ohne Jesus etwas. Dabei wird nicht unterschieden, und das wird so ein bisschen ein Dauerproblem heute Morgen, zwischen dem subjektiven Empfinden, mir fehlt nichts, und der Einschätzung, die, soweit wir das beurteilen können, von Gottes Wort her gültig wäre. Anders gesagt, es wird nicht unterschieden zwischen Bedürfnis und Bedarf. Ich komme aus dem letzten Vierteljahrhundert aus Ostdeutschland. Und in Ostdeutschland wären wir damit am Ende. Denn viele Studien zeigen, dass dem konfessionslosen Ostdeutschen wirklich in der Regel subjektiv nichts fehlt. Der ist mit seinem Leben komplett im Reinen und empfindet keine transzendente Leerstelle. Er ist so weit weg von allen religiösen Zusammenhängen, dass er sie auch gar nicht mehr vermisst. Er hat sein Leben im Diesseits sehr gut eingerichtet. Er ist übrigens nicht einmal mehr Atheist, denn der Atheist definiert sich noch von einer Abgrenzung gegenüber dem Glauben. Der konfessionslose Ostdeutsche hat überhaupt keinen Bezug mehr zum Thema Glauben. Man nennt das Indifferenz. Im Blick auf unser Thema ist das genau die Spur bei Andreas Boppert. Wenn jemand das nicht so empfindet, dann ist das auch so. Das bedeutet, unter dem Strich ist das einzelne Subjekt, das Individuum, die letzte Autorität. Wir haben alle Autoritäten abgeschafft. Philosophisch sagt man dekonstruiert. Wir haben sie alle abgeschafft. Es bleibt eine letzte, das bin ich selbst. Mein Urteil ist gültig und verlässlich, auch wenn alles in Frage steht, ich nicht. Und das gilt dann auch in Sachen Sünde und Schuld. Wenn alle anderen Autoritäten dekonstruiert sind, dann bleibt als letzte, unhinterfragte Autorität das selbstbestimmte Ich. Wenn wir davon infiziert sind, dann dürfen wir im Grunde niemanden belästigen, es sei denn, er käme von selbst. Und theologisch müssten wir urteilen, für viele Menschen hätte Jesus den Weg von der Krippe zum Kreuz tatsächlich nicht gehen müssen. Und Sie können das manchmal ja auch in Gesprächen hören, wenn jemand sagt, also für mich wäre das jetzt nicht nötig gewesen. Wir lernen etwas daraus. Anders als Andreas Boppart können wir von der Schrift belehrt nicht sagen, dann ist eben das Kreuz als Ort der Versöhnung mit Gott für viele Menschen unnötig. Aber wir müssen sagen, nicht nur die Erkenntnis der Gnade, sondern auch schon die Einsicht in den eigenen Zustand, also in die eigene Sünde als Ferne von Gott, ist dem Menschen nicht ohne weiteres zugänglich. Von Sünde zu wissen, ist kein natürlicher Besitz des Menschen, der irgendwie ein Gespür hätte für seine Trennung von Gott. Deshalb sollten wir uns weder wundern noch schrecken, dass Menschen sagen, Sünde? Wieso eigentlich? Ein letzter Einwand setzt dann direkt beim Kreuz ein. Das anstößige, blutige und grausame des Kreuzes wird da zu Recht erkannt. Und wiederum, draußen wie drinnen, wird seit langem um die Deutungen des Kreuzes gerungen. Muss es denn wirklich für einen blutigen Sündetod stehen? Anders gefragt, muss Gott etwa Blut sehen, bevor er uns lieben kann? Muss einer so furchtbar elend vor die Hunde gehen, damit Gott uns vergibt? Was ist das für ein Gott? Ich kann hier in etwa einer halben Stunde immer nur Schlaglichter auf die Probleme werfen, aber manches davon wird Ihnen ja bekannt sein. Mein zweiter Gedanke widerspricht jetzt ein wenig dem ersten. Schuld ist allgegenwärtig. Und ich glaube, dass Sie, wenn Sie ein bisschen das Zeitgeschehen verfolgen, das sehr schnell nachvollziehen können. Drei Beispiele aus dem politischen Raum. Da sind Christine Lambrechts Abschiedsworte als Verteidigungsministerin. Sie sagte in einer kurzen Presseerklärung, die monatelange mediale Fokussierung auf meine Person lässt eine sachliche Berichterstattung und Diskussion und so weiter kaum noch zu. Und in der Frankfurter Allgemeinen kommentierte man so, mit anderen Worten, die Medien sind schuld, jedenfalls in Lambrechts Welt. Da ist eine Ministerin gescheitert. Und es steht die Frage im Raum, wer ist schuld? Wer hat definitiv etwas, einiges, vielleicht sogar viel falsch gemacht und damit Schuld auf sich geladen, für die er oder sie jetzt Verantwortung übernehmen muss? Und es kommt offenbar nicht gut an, wenn jemand dann sagt, ich war es nicht. Wir sehen daran, das Schuldthema ist da. Und es fällt uns nicht leicht, zu konkreter Schuld zu stehen. Wir verschieben sie gerne auf andere oder die Verhältnisse oder eben die Medien. Könnte es sein, dass die Botschaft von der Vergebung auch eine andere Kultur des Eingeständnisses freisetzen könnte? Zweites Beispiel. Der Philosoph Reinhard Merkel erregte eine öffentliche Debatte im Blick auf den kriegerischen Angriff Russlands gegen die Ukraine. Er attestierte dabei den Ukrainern eine Teilschuld, zwar nicht an dem Überfall Putins, aber doch an den unfassbaren Opfern, die dieser Krieg kostet. Warum? Weil die Ukraine nicht mit Russland verhandeln will. Er fordert Selenskyj auf, in Friedensverhandlungen mit Russland bedingungslos einzutreten. Dahinter steckt eine ziemlich komplizierte philosophische und auch theologische Debatte über den gerechten Krieg. Da versucht man genau auszumessen, wann ist der Eintritt in einen Krieg gerechtfertigt, welches Verhalten im Krieg ist angemessen und wie sehen die Bedingungen aus, um aus dem Krieg wieder herauszukommen. Diese Debatte ist ziemlich aufgeregt, kein Wunder. Im Kern aber gibt es ein Gegenargument gegen Merkel. Und das geht so, das Opfer hat keine Mitschuld an Kriegsverbrechen. Täter und Opfer müssen unterschieden werden. In vielen zwischenmenschlichen Konflikten ist das zwar schwer bis unmöglich, aber hier sei es doch eindeutig. Schuld, Verstoß gegen das Völkerrecht, Schuld als Kriegsverbrechen, Schuld als Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das ist etwas, wofür wir offenbar immer noch eine Art moralischen Kompass haben und uns dann aufregen, wenn ein Philosoph das anders sieht. Wie ernst das Thema ist, sehen wir am dritten Beispiel, nämlich an dem nun schon 10 Jahre währenden Missbrauchsskandal, vorwiegend, nicht nur, in der katholischen Kirche. Schuld ist hier Übergriff. Schuld ist Gewalt gegen Schutzbefohlene, ist sexuelle Ausbeutung Unmündiger. Und das berührt eines der letzten Tabus unserer Gesellschaft. Es zeigt etwas von den Abgründen des Menschlichen, auch des frommen Menschlichen. Wozu sind Menschen fähig? Und wie schmerzhaft ist es, wenn die Täter nicht überführt, sondern verschont werden? Wie verlängert es die Pein, wenn sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden und Verantwortung übernehmen müssen? Wir sehen hier etwas ganz Wesentliches und vielleicht schon einen Kerngedanken meines Vortrags. Schuld schafft Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit, die verschwindet nicht einfach mit der Zeit. Zeit heilt keine Schuldwunden. Schuld schafft eine Wirklichkeit, da ist das Leiden der Opfer, da ist etwas, das nach Sühne ruft, nach Reue, Einsicht, Strafe und Wiedergutmachung. Aber auch außerhalb dieser politischen Arena ist das Schuldthema im Alltag gegenwärtig. Menschen verstoßen gegen Normen, die allseits anerkannt sind. So definieren wir Schuld. Schuld ist die Verletzung einer entweder allgemein anerkannten, mindestens aber individuell bejahten Norm. Im Gewissen wird sie als Verfehlung empfunden. Das begegnet uns doch bei uns selbst, in freundschaftlichen Gesprächen, in der Seelsorge. Menschen werden schuldig. Und wenn es gut geht, spüren sie es schmerzhaft. Da sind konkrete Verschuldungen, zum Beispiel eine Lüge. Da ist Schuld aus Unachtsamkeit bei einem Unfall. Da ist Schuld aus Vernachlässigung, zum Beispiel einer Pflicht oder einer Beziehung. Wir tun das Falsche oder wir unterlassen das Gute. Schuld kann äußerlich sein als Tat oder Wort. Schuld kann aber auch innerlich sein als Gier, Neid, Hass oder Bitterkeit. Sie kann als Gedanke oder als Begehren auftauchen. Und man kann so den Schuldbegriff immer weiter dehnen. Was wir sehen können, ist eine Dehnung ins Politische. Wir sind mitschuldig an der Armut in Afrika und am Abschmelzen der Polkappen. Zugleich sind wir hilflos, an diesen Zuständen substanziell etwas zu verändern. Wir können geradezu schicksalhaft in Schuld verstrickt sein. So nähert sich der Begriff der Schuld dem Ungenügen und entfernt sich von der konkreten Tat. Das kann auf individueller Ebene passieren. Und dann nähert sich der Begriff der Schuld allmählich dem Begriff der Sünde. Es wird grundsätzlicher. Der Theologe Michael Klessmann unterscheidet Schuld einerseits als Tatschuld. Ich bin etwas schuldig geblieben, habe mich schuldig gemacht. Und andererseits als existenzielle Schuld. Ich bin so. Ich kann nicht immer gut sein. Ich habe Grenzen. Ich habe sogar eine Neigung zum Bösen. Ich werde anderen nie ganz gerecht. Ich bin ein unvollkommener Mensch mit Fehlern und Schwächen. Und die sind nicht äußerlich, so in einzelnen Taten, die gleichsam Unfälle wären. Sie sind innerlich. Ich bin so. Jesus spricht in der Bergpredigt immer diese tiefere Ebene an, nicht nur die böse Tat, sondern den mörderischen Gedanken und das innere Begehren. Wir sagten, das zeigt sich dann im Gewissen. Nun wissen wir heute, das Gewissen ist nicht immer Gottes Stimme, aber es ist die innere Stimme der Normen, die wir gelernt und übernommen haben. Das können die Gebote sein. Oft sind es die ersten Regeln und Verbote unserer Eltern. Und da müssen wir einen Augenblick lang auf zwei Probleme in der Seelsorge schauen, die auch in unseren Kreisen vorkommen. Das erste Problem betrifft das Gewicht, das Gewicht unseres Gewissens. Unser Gewissen kann nämlich unterernährt sein oder überernährt sein. Meine Tochter Wiebke ist Gebärdensprachdolmetscherin, die hätte jetzt gesagt, du hast gerade die Geste für Joschka Fischer gemacht, ehemaliger Außenminister. Also unterernährt oder überernährt. Weniger häufig findet man bei uns das unterernährte Gewissen. Das ist ein Maß an Verwahrlosung, sodass Normen im Leben eines Menschen keinen Platz mehr haben. Sie haben kein Empfinden für Gut und Böse. Sie tun, was ihnen nützt. Häufiger finden wir das überernährte Gewissen. Eine sehr strenge Erziehung kann dazu führen, dass Menschen überängstlich werden und in jeder kleinen Grenzüberschreitung eine schlimme Verfehlung entdecken. Sie haben als Kinder erlebt, dass auf Verfehlungen Liebesentzug passierte. Und nun tun sie alles, um den Liebesentzug zu vermeiden. Kommen solche Menschen in Kontakt mit der Bibel, sie finden traumwandlerisch sicher die strengsten Passagen und die härtesten Urteile. Im Ergebnis werden sie unfrei, trauen sich kaum noch etwas zu. Und da hängt in der Seelsorge viel davon ab, dass wir nicht jedes Schuldeingeständnis bestätigen. Dass wir neben der Gültigkeit der Gebote immer auch die Freiheit der Kinder Gottes bezeugen, weil Gott nicht wie ein Aufseher hinter uns her ist und nur auf unser Versagen wartet. Also erste Unterscheidung, unter- oder überernährtes Gewissen. Die zweite Unterscheidung, die mir wichtig ist, ist die zwischen Schuldgefühl und Schuldfantasie. Schuldgefühle sind einfach die innere Reaktion auf Schuld. Schuldgefühle sind nichts Scheinbares, sondern etwas ganz Reales. Wir haben gelogen. Wir spüren, dass wir unserem Kind nicht gerecht geworden sind. Uns quält unser Anteil an der Zerstörung des Klimas. Wir fühlen es. Das ist unser Schuldgefühl. Die Schuldfantasie aber fantasiert nur eine Schuld. Die Schuld ist nicht real. Sie ist eingebildet. Das Schlimme daran ist, es fühlt sich genauso an. Es stellen sich ganz ähnliche Gefühle ein. Aber es steht keine Schuld dahinter. Vielleicht etwas abstrakt, ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Eine Schuldfantasie liegt vor, wenn wir unsere Zuständigkeit überdehnen und uns für mehr verantwortlich fühlen, als wir sein können. Da meint jemand, er müsse alle Menschen in seinem Viertel für Jesus gewinnen, da sie sonst verloren gehen. Alle sofort, jetzt, durch mich. Menschen mit Schuldfantasien überfordern sich immerzu. Zweites Beispiel, eine Schuldfantasie liegt auch bei unangemessenen Normen vor. Die Mutter einer jungen Studentin, die bei mir im Zimmer saß, sagte immer, wie schwer es ihr falle, dass die Studentin zum Studium von zu Hause weggegangen sei. Und nun 800 Kilometer von zu Hause weg wohnte. Und ein junger Mann fühlte sich schuldig, weil er sich im Erwachsenwerden ein Stück von zu Hause gelöst hatte, worin ich keine Schuld erkennen kann. Schuldfantasien dürfen wir nicht durch den Trost der Vergebung auch noch bestärken und bestätigen. Wir müssen vielmehr die falschen Ansprüche bearbeiten und auf die Berechtigung eigener Wünsche hinweisen. Eine wichtige Frage in der Seelsorge ist tatsächlich: Woran bist du nicht schuld? Unter dem Strich aber ging es mir darum, dass wir jetzt nicht zu schnell auf Bekenntnisse mit dem Zuspruch von Vergebung reagieren. Und jetzt muss ich den entscheidenden Schritt tun und über Sünde sprechen. Denn Sünde ist das alles bisher und etwas ganz anderes. Wir haben zwei Begrenzungen bis jetzt akzeptiert. Zum einen habe ich, das wird Ihnen aufgefallen sein, bis jetzt ganz innerweltlich, säkular geredet. Von Gott war kaum die Rede. Und zum anderen habe ich immer normbezogen geredet, also moralisch. Und beides hat, das ist hoffentlich deutlich geworden, sein Recht. Wollten wir aber sagen, das, liebe Leute, ist dasselbe wie Sünde, dann hätten wir uns gründlich geirrt. Und genau hier liegt der Irrtum bei Andreas Boppart. Er unterstellt, bei Sünde gehe es um Vergehen und Versagen. Aber das ist nur ein ganz kleiner Teil der Wahrheit. Ich will versuchen, uns am Ende jetzt Schritt für Schritt dem Ziel zu nähern. Was ist denn Sünde, wenn Sünde zwar das auch ist, aber weit mehr als das bisher Bedachte? Mit einem alten Bild, vielen Andachten erprobt, die moralische Schuld ist nur die Spitze des Eisbergs. Ein erster Schritt. Also das ist alles Sünde. Jedenfalls, wenn die Normen, um die es hier geht, den Geboten Gottes entsprechen. Und viele Geh- und Verbote aus Ethik, Moral und Recht tun das ja. Insofern ist es nicht nur Schuld, sondern tatsächlich auch Sünde, wenn wir lügen, stehlen, unseren Nächsten vernachlässigen, hasserfüllte Gedanken haben, eine fremde Person begehren. Schuld ist dann auch Sünde. Okay, zweiter Schritt. Allerdings erfährt Schuld, wenn sie als Sünde bezeichnet wird, eine erhebliche Vertiefung. Denn nun habe ich es mit meiner Schuld nicht nur mit mir, mit meinem Gewissen, mit Normen, mit anderen Menschen zu tun, die über mich urteilen könnten. Ich habe es jetzt plötzlich mit dem lebendigen Gott zu tun. Und der sagt etwas ganz Bizarres. Wenn du einen von mir geliebten Menschen verletzt hast, lieber Mensch, dann betrifft das mich. Dann hast du mich verletzt. Und das hat mit mir zu tun. Sünde provoziert Gottes Zorn. Nicht unbeherrschte Wut, sondern Zorn, der nicht erträgt, dass das Geliebte beschädigt wird. Wir müssen nämlich alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Ein dritter Schritt. Anders als man vermuten könnte, ist dabei Gottes Blick nicht allein und nicht einmal zuerst auf die groben fleischlichen Sünden gerichtet. Also auf das, was wir zuerst sehen, die Unterschlagung, den Ehebruch, die Gewalttat. Gott schaut, ebenso wie Jesus in der Bergpredigt, auf unser Herz, auf die finsteren Gedanken, auf den begehrenden Blick, auf die Vermeidung der schlichten Wahrheit. Jesus hat einmal in einem Streit über Reinheit jeden Versuch abgelehnt, über äußere Korrektheit das Problem der Sünde in den Griff zu kriegen. Und er offenbart uns, dass unser Problem viel tiefer liegt als in guten Absichten, moralischem Bemühen und korrektem Verhalten. Jesus sagt wörtlich: Was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus die bösen Gedanken: Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, könnt ihr noch? Hochmut, Unvernunft. Markus 7. Also Schuld ist auch Sünde, aber es ist viel ernster und schwerwiegender, als es jeder moralische oder juristische Blick erfassen kann. Damit sind wir immer noch im Bereich der moralischen Sünde und noch lange nicht am Ziel. Denn für die biblischen Zeugen ist Sünde etwas anderes als Moral. Es ist die Verfehlung des Lebens. Es ist das Leben auf falschem Kurs. Und das Fatale daran ist, und das ist eine zweite Pointe heute den ganzen Tag über, Sie werden es merken, ich kann ein hochmoralisches Leben führen und zugleich mit Haut und Haaren der Sünde verfallen sein. Dafür steht im Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen der Ältere. Er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen und doch steht er draußen vor der Tür. Und draußen vor der Tür, das ist der Schauplatz der Sünde. Was also ist Sünde? Ein paar Schritte noch, dann ist vorbei für das Erste. Ein erster Schritt. Sünde kommt von Sund, von der Trennung zwischen zwei Landmassen durch eine Unterbrechung, durch ein großes Gewässer. Sünde ist Trennung. Sünder ist der Mensch, weil er, wie der jüngere der beiden verlorenen Söhne, sich von Gott losgerissen hat. Seither ist die Beziehung zu Gott zerstört. Sie sollte in Vertrauen, Liebe und Gehorsam, in Anbetung und steter Freude vor Gott gelebt werden. Aber jetzt ist die Beziehung abgebrochen und von Misstrauen, Furcht, Sorge bestimmt. Sünder ist der Mensch, weil er nicht mehr den Vater liebt, sich vom Vater beschenken lässt, dem Vater vertraut und seinen Weisungen folgt. Sünder ist der Mensch, der Gott den Rücken gekehrt hat. Insofern ist der jüngere Sohn im Gleichnis ein Sünder. Dass er danach auch moralische Fehler begeht, ist die Folge seiner Entscheidung. Das ist eine ganz wichtige Markierung. Sünde bringt Schuld hervor, wie eine schlechte Frucht. Aber zuerst ist Sünde eine zerbrochene Beziehung. Und die ersten Kapitel der Bibel erzählen, wie aus diesem Zerbrechen immer neue Brüche folgen. Da zerbrechen auch die Beziehungen zum Nächsten, zur Schöpfung und zu uns selbst. Damit nicht genug. Luther sieht den Kern der Sünde darin, dass wir Gott hassen. Und das müssen wir so verstehen, dass er meint, wir wollen nicht, dass Gott Gott sei. Sünde ist darum nicht einfach nur ein Verlassen des Vaters. Sünde ist Auflehnung und Rebellion. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das rufen die Knechte im Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Wir wollen selber urteilen, was gut und böse ist. Wir wollen unsere eigenen Könige sein. Ein weiterer Schritt. Es ist damit aber auch wieder nicht so weit her bei uns mit dem eigenen Könige sein und eigener Gott sein. Wir können offenbar nicht leben, ohne anzubeten. Wir können nicht existieren, ohne unser Herz an etwas zu hängen und es unseren Gott zu nennen. Haben wir also Gott verlassen und wollen nicht, dass Gott Gott ist, fallen wir sofort anderen Göttern anheim. Der amerikanische Schriftsteller David Foster Wallace hat es einmal so gesagt, Hippie-Schriftsteller, ganz spannend. Er sagt, es gibt nicht so etwas wie Atheismus. There is no such thing as atheism. Und es gibt nicht so etwas wie Nicht-Anbetung. Everybody worships. Jeder betet an. The only choice we get is what to worship. Die einzige Wahl, die wir haben, ist die, was wir anbeten. Wir können nicht nicht anbeten. Und wenn wir nicht Gott anbeten, dann beten wir anderes an. Dinge, die an und für sich gut sind, Geld, Ehre, Macht, Beziehungen, Liebe, alles gute Geschöpfe Gottes. Aber wenn wir sie von den vorletzten Dingen zu den letzten Dingen befördern, wenn wir sie also von Geschöpfen zu unserem Gott machen, dann passiert etwas. Wir brechen das erste und oberste Gebot, keine anderen Götter zu haben als den lebendigen Gott alleine. Und zugleich, und das ist das Tragische an dieser Anbetung, wir überfordern die guten vorletzten Dinge maßlos. Sie sind gut in der zweiten Reihe, aber sie zerbrechen in der ersten Reihe. Wenn meine Liebste mein Gott sein muss, ist sie hoffnungslos überfordert. Und dann muss unsere Liebe zerbrechen und ich stehe mit leeren Händen da. Man kann übrigens, wie der reiche Jüngling zeigt, ein hochmoralisches Leben führen und Gott gegenüber vollständig versagen, weil ein anderer Gott im Herzen wohnt, bei ihm der Mammon. Bin gleich durch. Im Kern sollen aber alle diese Götter, die wir anbeten, uns dienen. Und jetzt sind wir im Zentrum angekommen. Jetzt haben wir des Pudels Kern erwischt. Am Ende ist der Sünder nicht der äußerlich unmoralische Mensch. Es ist vielmehr der Mensch, der sich stets und immer nur um sich selber dreht. Was immer er tut, er zielt auf sich selbst. Er ist, wie Martin Luther sagt, in sich selbst verkrümmt. Der Ältere der verlorenen Söhne führt das Leben eines anständigen Jungbauern. Aber als es zum Treffen kommt, beschwert er sich, dass der Vater ihm nicht genug gegeben habe. Der Jüngere wie der ältere Sohn fordern vom Vater, gib mir, aber sie lieben ihn nicht. Sie lieben nur sich selbst und bleiben mit sich selbst allein. So gesehen ist Sünde eine Herzenshaltung, ein Gefühl, ein Gedanke, ein Wort oder eine Tat. Und das auch im besten Leben und im übelsten Leben. Am Ende ist Sünde aber nicht nur Gedanke und Tat, sondern auch Geschick und Macht. Es ist so, dass wir in der Sünde existenziell gefangen sind und allein aus ihr nicht mehr herauskommen. Sie wird zur Macht, der wir unterliegen. Das ist die tiefe Einsicht des Apostels Paulus. Wir sind der Sünde ausgeliefert, wir sind Knechte der Sünde, Römer 6. Und wir sind zugleich Feinde Gottes, Römer 5. Weil wir seine Herrschaft bestreiten. Wir tun darum, selbst wenn wir das Gute wollen, das Böse. Und all unser Tun ist infiziert von der zwanghaften Drehung um uns selbst. Unsere guten Taten, was sollen sie? Sie sollen uns preisen. Unsere Liebe wird nie frei von dem Trachten nach uns selbst. Das ist die Sünde als Herrin, in deren Sold wir stehen und deren Sold der Tod ist. Und das ist nun die letzte Pointe. Das leuchtet uns so ohne weiteres nicht ein. Das ist uns verborgen, weil wir von der Sünde geblendet und getäuscht sind. Das bleibt uns verborgen, solange wir nur von Schuld oder Scham reden. Wir können dann erkennen, dass wir moralisch fehlbare Wesen sind, aber wir können nicht erkennen, dass wir Sünder sind. Dazu muss Gott mit uns reden. Dazu muss Gott unser Herz öffnen. Das werde ich heute Nachmittag nochmal sagen. Das tut er durch Gesetz und Evangelium, wie Luther gesagt hat. Also, was hat es nun mit dem Wort am Kreuz, mein Schlussgedanke? Das Wort vom Kreuz ist zuerst das Wort vom Opfer an unserer Stelle und zu unseren Gunsten. Wenn Sünde so ernst ist, dann müssen wir nochmal neu auf den Gekreuzigten schauen. Musste Gott Blut sehen, um uns zu lieben? Braucht es ein Opfer, um Gott gnädig zu stimmen? Ist das Kreuz nicht ein barbarisches Symbol, dass ein Opfer her muss, damit uns vergeben werden kann? Ist es nicht eine Engführung, im Kreuz immer nur ein Sühnopfer zu sehen? Das erschließt sich doch uns Menschen heute nicht mehr, so heißt es. Nur ein paar Bemerkungen. Der wichtigste Aspekt ist der, wer so redet, muss Gott Blut sehen, damit er uns lieben kann, dividiert Gott und den Gekreuzigten auseinander. Er tut so, als ob das Kreuz folgende Geschichte erzählt. Der edle und liebevolle Jesus gibt sein Leben hin, damit der zornige, wutschnaubende Vater beruhigt wird. Das ist ein Irrtum. Paulus schreibt, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Gott ist es, der in Christus versöhnt. Nicht Gott wird versöhnt, sondern die Welt wird versöhnt. Und Jesus stirbt für uns und nicht für Gott. Er stirbt an unserer Stelle und zu unseren Gunsten. Es ist ein Geschehen, das von A bis Z von Gottes Liebe und seiner eigenen Hingabe und Opferbereitschaft bestimmt ist. Warum dann aber Blut und Tod? Wäre es nicht leichter gegangen? Wer so fragt, der unterschätzt, worum es geht. Anselm von Canterbury, Theologe im Mittelalter, hat in seinen Überlegungen zum Kreuz den Kritikern des Kreuzes eine Frage gestellt. Weißt du nicht, wie schwer die Sünde wiegt? Sünde, das hatten wir schon, ist eine machtvolle Wirklichkeit. All das Leid und Unrecht können nicht einfach so verschwinden. Sünde verschwindet nicht durch ein freundliches Kopfnicken. Auf die Frage, Lukas 24, musste Christus nicht dies leiden, gibt es nur diese Antwort. Genau so war es Gottes Wille. Er ließ die Wucht der Sünde sich selbst treffen, damit sie uns nicht mehr trifft. An unserer Stelle, zu unseren Gunsten. Immer wieder sagt es Paulus so, in 1. Korinther 15 zum Beispiel, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Man kann das nur verstehen, wenn man die jüdischen Bezüge des Alten Testaments als Verstehenshilfe dazu nimmt. Jesus ist der Sündenbock aus 3. Mose 16, der die Sünden des Volkes wegträgt. Nicht nur Schuld, sondern Sünde als existenzielle Verfehlung. Und er ist der Gottesknecht aus Jesaja 53, der unsere Sünde und unsere Krankheit trägt. Gibt es andere Deutungen des Kreuzes? Ja, gibt es. Am Kreuz stellt sich der Herr zu den Leidenden und wird ein Leidender unter Leidenden. Auch das ist das Kreuz. Der Herr leidet mit uns. Am Kreuz zeigt er seine tiefste Freundschaft. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für die Freunde. Und das tut Jesus. Er liebt weiter, auch wenn es ihn ins Leiden führt. Das alles auch zeigt sich im Kreuz. Aber im Kern müssen wir das Kreuz vom Alten Testament her deuten als das endgültige und letzte Opfer. Wer auf diesen Gekreuzigten getauft ist und glaubt, der ist in seinen Tod getauft, er ist befreit, ein für allemal und endgültig von der Macht der Sünde. Er ist gerecht um Christi willen. Er bleibt noch ein Sünder, aber er steht nicht mehr unter ihrer Verfügungsmacht. Er gehört jetzt Jesus. Und dann beginnen die Aufräumarbeiten im Leben, dann beginnt ein neues Leben nach Gottes Willen. Da wird es möglich, dass Sünde und Schuld im Leben eines Menschen an Boden verlieren und die Liebe zu Gott und zum Nächsten an Boden gewinnt. Aber dass das möglich wurde, fing in einer Krippe an, führte an ein Kreuz und geht seither weiter bis zu uns. Vielen Dank für Ihre Geduld.